Aber ich glaube, das, was uns wirklich wichtig ist und das, worauf wir uns fokussieren, ist die Zukunft von morgen gestalten wollen. Und das im Digitalbereich, weil dafür treten wir an, dafür haben wir den Slogan, dafür versuchen wir gerade in den Markt reinzuschreien. Und wie gesagt, einzigartige Opportunity. Also ich persönlich habe es noch nie miterleben dürfen, dass sich ein Konzern so gedreht hat und auch, man muss ja ehrlicherweise sagen, was komplett Neues probiert, weil Randstad hat vorher niemand mit IT-Dienstleistungen in Verbindung gebracht. Von daher glaube ich, ist das was sehr, sehr Spannendes hier neu zu kreieren.
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndonk und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lyndonk Podcast. Freue mich sehr, heute wieder mit Patrick Arnold zu sprechen, dem CTO von Randstad Digital. Ich denke, jetzt werden sich unsere aufmerksamen Zuhörer, zumindest der ein oder andere, fragen, ob der Patrick, der schon öfter bei uns im Podcast zu Gast war, jetzt den Arbeitgeber gewechselt hat. Das ist nicht der Fall. Und warum es so ist, genau darum geht es auch in dem heutigen Podcast und wir werden es auch gleich auflösen. Anfang September hat der Randstad-Konzern, einer der führenden Personaldienstleistungskonzerne global, seine beiden Tochterunternehmen OC Technologies und Randstad Technologies zusammengeführt und in Randstad Digital umbenannt. Denn was viele auch nicht wissen, OC Technologies war eine Tochter des Randstad-Konzerns, aber mehr wird dann auch der Patrick erzählen, beziehungsweise darum geht es auch in den nächsten 30, 35 Minuten. Lieber Patrick, freue mich, dass du heute wieder dabei bist, die Zeit nimmst und stell dich doch einmal nochmal ganz kurz vor und dann lass uns einsteigen.
Ja, erstmal freut es mich, dass ich wieder dabei sein darf, jetzt auch unter neuem Firmennamen, du hast es schon gesagt. Bin jetzt hier quasi seit 5 Jahren im Unternehmen, seit knapp 1,75 Jahren als CTO, verantworte das methodische und technologische Portfolio für unsere Kunden und das Solutioning, was wir für unsere Kunden aufbauen und freue mich heute ein bisschen über unseren Wandel erzählen zu dürfen.
Cool. Euch gibt es seit Anfang September. Randstad Digital ist das im Grunde jetzt die neue globale Digital- und Technologieberatung von Randstad. So habe ich zumindest gelesen. Aber vielleicht kannst du noch mal etwas genauer erzählen, warum und wie kam es dazu?
Wir als OC Technologies sind eigentlich schon seit über 10 Jahren Teil des Randstad-Konzerns gewesen. Mit der OC-Gruppe als Muttergesellschaft, die quasi in der Randstad Frankreich angeordnet war. Das war erstmal eine ganz klassische Shareholder-Position, also im Sinne von Randstad Frankreich hat dort einen Wachstumsmarkt gesehen und hat dort eine Akquisition durchgeführt. Jetzt mit dem neuen CEO der Randstad Holding, der im März letzten Jahres ins Unternehmen kam, wie jeder klassische CEO das tut, guckt sich so sein Unternehmen an, was ist da alles drin, was kann ich alles tun, und hat festgestellt, dass man ja doch sehr länderspezifisch aufgestellt ist und da eher in eine globale Organisation schlüpfen will. Und unter anderem hat er eben auch festgestellt, dass in vielen Ländern immer mal wieder so kleine IT-Dienstleister gekauft wurden, die eigentlich ganz cooles Geschäft machen, was er auch von seinem früheren Arbeitgeber, der Accenture, kennt. Und dadurch kam quasi auch dieser Wandel, zu sagen, okay, mit einer Randstad Digital gründe ich jetzt eine Division im Randstad-Konzern, die sich um das Thema Digitalisierung, Solution-Business, strategisches Consulting kümmert. Eben komplett um diesen digitalen Bereich.
Das wollte ich gerade fragen, weil ihr wart ja im Grunde ja auch so ein, quasi ein, ich will nicht sagen ein Nischenzukauf, aber ihr wart ja im Grunde eigentlich auch ein Zukauf, der jetzt in Deutschland auch im Bereich der Individualsoftwareentwicklung sicherlich eine größere Nische war. Ich meine, ihr macht in Deutschland mehr als über 1 Million Euro Umsatz. Gehört das schon auch im Bereich Individualsoftwareentwicklung schon zu den größeren Playern im deutschen Markt? Das macht natürlich schon Sinn, aber dann auch nochmal die Frage, jetzt bezogen auch auf quasi ex-OC Technologies, was ändert sich denn jetzt durch das Rebranding für euch?
Genau, also eigentlich ändert sich für uns jetzt lokal als Mitarbeiter erstmal relativ wenig. Das heißt, die Managementstrukturen bleiben eigentlich gleich. Ich glaube, was sich sehr, sehr stark ändert, ist einerseits das Thema Service-Portfolio. Durch diesen Zusammenschluss in der Familie quasi das Unternehmen Seller in Amerika hinzugewonnen, was eine reine Marketingagentur ist. Das heißt, bisher hatten wir in Deutschland einen sehr, sehr starken Fokus auf Individualsoftwareentwicklung, wie du gesagt hast, können aber jetzt auch gewisse Services einfach durch Schwesterunternehmen oder Schwesterkollegen, sage ich jetzt mal, wie auch immer, ja, Leistungen beziehen, die wir bisher nicht im Portfolio hatten. Dazu zählt unter anderem eben auch das Thema Standardsoftware. Die Partnerschaften oder Allianzen sind extrem gewachsen. So können wir heute jetzt auch große Projekte im Bereich Salesforce, ServiceNow oder ähnliches stemmen. Wäre bis vor 6 Monaten undenkbar gewesen, muss man ehrlicherweise gestehen. Der zweite Punkt, der sich stark ändert, ist aus meiner Sicht das Thema Skalierung. Wer eine OC Technologies gekannt hat, der weiß, es war ein sehr, sehr starkes Unternehmen, was das Thema Onsite betrifft. Wir hatten Teile schon auch in Nearshore mit Rumänien und Portugal, aber jetzt nicht so diesen massiven Push, muss man ehrlicherweise sagen. Also waren vielleicht irgendwie 15-20% unserer Leistungserbringung. Mit dem Rebranding haben wir jetzt auch Offshore dazu gewonnen. Das heißt, wir können jetzt auch aus Indien liefern, was sehr spannend für uns alle ist, weil es wieder eine neue Erfahrung, ein neues Thema, was wir bei Kunden auch vorstellen können, wo wir Kunden auch weiterhelfen können. Und unter anderem auch nochmal eine Verstärkung im Bereich Nearshore in Europa.
Da würde ich gerne auch mal gleich einsteigen, weil das finde ich nochmal eine ganz spannende Geschichte, bevor wir nochmal auf die anderen Fragen kommen. In Deutschland hattet ihr so roundabout 500 Berater, Beraterinnen, ja. Also auch durchaus auch eine starke lokale Präsenz, ja, jetzt für einen globalen Player. Und jetzt kombiniert ihr ja quasi, wie du gerade auch gesagt hast, im Grunde lokale Lieferverantwortung mit globaler Skalierfähigkeit. Jetzt gehen wir nochmal auf dein gerade beschriebenes neues Portfolio hin, wo du auch sagst, ihr habt jetzt mehr Technologiepartner, ihr könnt im Grunde eigentlich auch große Softwarepakete international ausrollen. Auf welche Kundenprobleme geht ihr jetzt eigentlich neu ein? Also ihr kommt im Grunde von der Individualsoftwareentwicklung sehr, sehr, sehr spezifisch, war vermutlich auch ein anderer Kundenangang.
Ja.
Und jetzt im Grunde eigentlich doch mehr andere auch komplexere Projekte, ne?
Genau, also wenn man sich das Portfolio mal High Level anschauen will, wir haben jetzt kein Bild, aber im Endeffekt gliedert sich das bei uns in 4 sogenannte Service Lines. Das ist Customer Experience, Digital and Product Engineering, Data and Analytics und Cloud. Da fallen teilweise Standardsoftware-Komponenten darunter, zum Beispiel im Customer Experience Anteil sprechen wir natürlich über CRM-Lösungen, sprechen wir mit Adobe über Personalisierung. Wie machen wir NBA, NBO? Das ist was für uns teilweise neu ist, aber was wir teilweise halt auch einfach schon bei Kunden mit anderen Softwarelösungen gestaltet haben. Wir behalten uns aber diesen Schwerpunkt Individualsoftwareentwicklung weiterhin bei. Das heißt, wir werden jetzt nicht ein reiner Integrator oder ähnliches. Und in dem Bereich Digital and Product Engineering, das ist ja die Sparte, sage ich jetzt mal, wo eine OC Technology, so eine OC allgemein am stärksten die letzten Jahre war. Und dort natürlich auch weiter wachsen will. Also wir glauben fest daran, gerade in Themen wie Kommunikation, Geräte, also IoT, daraus Business-Mehrwerte zu generieren, aber auch im Bereich Prozessautomatisierung, da vielleicht dann auch mit Tools wie RPA oder Low-Code, No-Code-Themen, dort einen massiven Push erzeugen zu können.
Und im Grunde schließt ihr damit ja auch eigentlich eine Lücke. Also ich darf es als Analyst ja sagen, was ihr ja früher eigentlich hattet. Ihr wart halt sehr auf Individualsoftwareentwicklung auch beschränkt. So, und jetzt haben wir natürlich am Markt auch so gewisse Bestrebungen zu mehr Modularität, mehr Flexibilität, also Stichwort dem Composable Enterprise. Da habt ihr natürlich, wenn du jetzt sagst, Adobe und Salesforce, jetzt gerade auch im Bereich Digital Commerce schon auch 2 führende Partner, gibt es ja auch noch mit Spryker oder mal Magento ja nochmal auch noch ganz, ganz andere spannende Technologiepartner. Ne? Eigentlich reagiert ihr damit ja eigentlich auch glücklicherweise, vielleicht auch durch das Rebranding oder auch durch die globale Strategie, dann auch von einem Trend, der hier in Deutschland auch immer größer wird, oder?
Absolut, absolut. Und wir sehen es auch bei den Kunden, also genau diese Themen, wenn man sich mit Kunden in den letzten Wochen unterhalten hat, das sind auch die Themen, die irgendwie Interesse wecken, sage ich jetzt mal. Und gerade diese spannende Kombi aus viel Erfahrung in diesen Projekten in Deutschland mit Branchenexpertise, globaler Skalierfähigkeit und den Technologieplattformen macht das natürlich schon spannend und muss man auch ehrlicherweise gestehen, generiert in den letzten Wochen auch einige spannende Projekte, gerade auch im künstlichen Intelligenzumfeld. Wie gehen wir da zum Beispiel mit KI im Kundenkontakt um und Co.? Also macht momentan wirklich Spaß.
Aber trotzdem muss man ja auch fairerweise auch sagen, seid ihr jetzt als globaler Digitaldienstleister jetzt auch nicht alleine auf der Welt, ne? So, nee. Also der Digitalmarkt ist ja durchaus umkämpft.
Ja.
Jetzt sagt ihr, ihr positioniert euch als Digital Enablement Partner.
Richtig.
Habe ich auch nicht gehört, den Begriff. Was heißt das? Wo ist die Differenzierung jetzt zu anderen Mitbewerbern oder wer ist eigentlich euer Mitbewerb?
Also ich würde es mal splitten. Erstmal, was bedeutet dieses Digital Enablement Partner und dann vielleicht auch gerne das Thema Differenzierung. Digital Enablement Partner bedeutet für uns, wir wollen für Kunden das digitale Ambitionsniveau heben und sie auf ein nächstes Level bringen. Und was heißt für uns auf das nächste Level bringen, wenn man sich den Begriff Customer Centricity und Digitalisierung mal versucht vorzustellen oder darüber zu sprechen, bedeutet das für uns, wir wollen eigentlich die Digitalisierung anstoßen, die für den Endkunden unserer Kunden einen digitalen Touchpoint gestaltet. Also wir wollen dieses Erlebnis, wenn ich mit einer Firma, einer Brand kommuniziere, als Endkunde mit einem digitalen Erlebnis aufbauen. Mhm. Was hilft uns da sehr stark dabei? Das komme ich später bei der Differenzierung auch nochmal hin. Natürlich haben wir mit unseren Schwester-Divisions die größte HR-Engine der Welt. Das ist erstmal so. Das heißt, wir können enorm schnell skalieren und Enablement bedeutet häufig eine Idee finden und dann schnell in die Tat umsetzen. Und dafür brauche ich Skalierung. Und ich glaube, das versucht man mit diesem Slogan oder mit diesem kurzen Satz auch auszudrücken. Wir wollen eigentlich das Morgen gestalten und wir wollen es schnell, effizient und erfolgreich tun. Mhm. Wie differenzieren wir uns? Ich fange mal, wenn man jetzt so einen Quadranten anguckt, auf der linken Seite an. Wir haben im IT-Dienstleistermarkt die klassischen Player, die eher aus Offshore arbeiten, also Pure Indian zum Beispiel, wenn man da jetzt mal irgendwie reinguckt. Da differenzieren wir uns, weil wir das Leistungsversprechen haben, immer eine lokale Lieferownership zu haben. Und was bedeutet das für uns? Wir wollen eigentlich diesen Pain vermeiden, dass der Kunde Off- oder Nearshore-Teams managen muss. Wenn er das tun will, sagen wir natürlich auch nicht nein. Aber unsere Idee ist, wir holen den Kunden kulturell in der Sprache und im Verständnis der Branche lokal ab und managen für ihn die Skalierung über Near und Offshore. Das ist, glaube ich, eine zentrale Unterscheidung zu diesen Wettbewerbern,
würde ich sagen. Das ist im Grunde dann eigentlich sowas auch so eine Art Gegenstück dann zu der Produkt- oder Domain-Orientierung bei euren Kunden.
Ja.
Wenn die im Grunde sagen, jetzt sind sie für ein, jetzt ist da ein Produktteam für ein gewisses digitales Produkt, nehmen wir mal eine Kundenservice-App verantwortlich, hast du ja auch unterschiedliche Services, die orchestriert werden müssen.
Genau.
Also würdet ihr dann im Grunde ganz gerne dann der Gegenpart sein, dass ihr sagt, das orchestriert ihr auch mit den unterschiedlichen Dienstleistungspartnern und Freelancern.
Diese Orchestrierung ist für uns auch wichtig, weil wir haben einfach, wenn man in den deutschen Markt guckt, enorm viele Projekte gesehen, die daran gescheitert sind, weil einfach der kulturelle Unterschied zwischen dem Kunden und dem Off- oder Nearshore-Team zu groß war. Mhm. Und am Ende des Tages muss man halt ehrlicherweise immer sagen, das Projekt, ein digitales Projekt wird nur erfolgreich mit den Menschen, die darin arbeiten. Und umso besser diese Zusammenarbeit funktioniert, umso besser wird auch das Projekt laufen. Deswegen wollen wir diese Herausforderung eigentlich für unsere Kunden covern und sagen, wir kümmern uns darum, wir übernehmen die Lieferverantwortung, ihr müsst mit uns treiben, was ihr eigentlich zukünftig tun wollt. Mhm. Dann, wenn man anguckt, ich bringe jetzt mal noch so eine zweite Sparte, das sind jetzt mal die lokalen IT-Dienstleister. Mhm. Da haben wir natürlich die Differenzierung der globalen Skalierung. Dann haben wir die Nischenberatungen und Nischendienstleister. Da positionieren wir uns ganz klar als End-to-End-Partner. Also wir unterstützen wirklich in frühen Projektphasen, geben Richtungen an, zeigen Visionen auf, machen unseren eigenen Research, wie können wir Lösungen verbessern, wie können wir das Business von den Kunden verbessern. Wir machen aber auch die digitale Lösungsentwicklung und am Ende auch den Betrieb, wenn gewünscht. Mhm. So, also Ende-zu-Ende-Partner, Differenzierung zu den Nischenberatungen. Und jetzt gibt's natürlich noch die Großen. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, gegen die Großen habe ich jetzt kein hundertprozentiges, kein Hard Fact als Differenzierungsmerkmal. Aber man darf das auch nicht unterschätzen. Also ich meine, wir haben natürlich Konkurrenten, wenn man jetzt eine Accenture anguckt mit 800.000 Mitarbeitern oder ähnliches. Da muss man auch sagen, man wird irgendwann in der Größe dann vielleicht auch mal unflexibler. Mhm. Und wir haben jetzt eine Größe mit 25.000 Mitarbeitern, die sehr, sehr flexibel ist. Und ich glaube, das ist auch gut für Kunden, weil die Beziehung eine ganz andere ist und auch die Möglichkeiten ganz andere.
Ja, ich glaube, und das teile ich auch. Und du hast es vorhin so ein bisschen versteckt auch gesagt. Ihr habt natürlich den den Konzern, ne? Also ihr wisst im Grunde auch, wie man, oder Randstadt weiß, sicherlich wie andere Personalkonzerne auch, wie man auch Talente rekrutiert.
Absolut.
Das ist natürlich schon auch ein Punkt. Jetzt gucken wir auch nochmal als Beispiel mal auf den deutschen Markt. Wenn man sich den Randstad-Konzern anschaut, gibt es Randstad Digital, also auch euch vor allem mit der lokalen Präsenz. Dann gibt es aber auch hier, es gehört ja auch die Gulp, sitzen ja auch hier in München, gehören ja auch mit zum Randstad-Konzern. Das ist ja auch einer der führenden Agenturen auch für die Vermittlung von IT-Freelancern. Also auch da sind ja auch Tausende, wenn nicht gar Zehntausende Freelancer auch in der Datenbank. Das finde ich schon auch nochmal einen spannenden Differenzierungsfaktor auch sicherlich, weil ihr natürlich auch nochmal sagt, ihr könnt natürlich auch über, jetzt mal so aus meiner Theorie gesprochen, ne, könnt ihr natürlich auch lokale Capabilities oder lokale Experten, die ihr eigentlich sonst gar nicht zur Verfügung habt, auch noch einmal in Projekte auch rein, oder? Das müsst ihr doch.
Absolut, also du sprichst einen wichtigen Punkt an, so Zusammenarbeit mit den anderen Serviceleistungen, die eine Randstad heute erbringt. Ich finde ein Beispiel, was glaube ich schon auch, ich will jetzt nicht sagen einzigartiger Markt ist, aber relativ selten, glaube ich, durchgeführt wird. Wir haben ein sogenanntes Bot-Model. Ich rede nicht von dem Chatbot.
Ach so.
Ein anderer Bot, Build, Operate and Transfer. Was meine ich damit? Also da kombinieren wir als erstes Leistungsangebot wirklich Randstad Digital Leistungen mit dem Randstad Konzern Leistungen. Wir nehmen mal ein Beispiel an. Ein großer Konzern hat heute kein Nearshore oder möchte einen neuen Standort irgendwie in Norddeutschland aufbauen, was auch immer. Dann bieten wir in diesem Leistungsportfolio-Element an, dass uns der Kunde einen gewissen Applikationsdemand als Managed Service Leistung übergibt. Wir stellen die Leute über Randstad ein, größte HR-Engine, Talent Search, Talent Acquisition, bauen den Standort komplett neu auf und nach der Vertragslaufzeit, zum Beispiel 3 Jahre, transferieren wir den Standort, die Mitarbeiter und die Applikationen zum Kunden zurück. Mhm. Was hat das für einen Vorteil? Ich muss mich selbst nicht um den Aufbau kümmern. Ich kann die größte HR-Engine der Welt benutzen. Ich kriege eigentlich ein Unternehmen, was das Digitalgeschäft kennt, also auch weiß, wie muss ich meine Applikationen entwickeln, wie kann ich diese Themen treiben. Und am Ende habe ich eigentlich keine Transitionskosten, weil ich kriege alles als One-Package in meine Organisation wieder rein. Und da sieht man, also ich glaube, diese Kombination aus IT-Dienstleister, Berater und HR-Engine ist da schon relativ spannend, weil sie auch einfach neue Möglichkeiten bewirkt.
Das fand ich auch ganz spannend in der Vorbereitung, als ich mir nochmal auch euer Portfolio auch angeschaut habe. Das sind ja diese Digital Talent Center, auch die ihr auch auf der Webseite auch beschreibt. Da habe ich es auch eigentlich mal so richtig gut verstanden. Für mich, wo eigentlich dann wirklich auch der Mehrwert sein kann, wenn im Grunde ein Personaldienstleistungskonzern eine Digitalberatung hat oder eine Digitalberatung zu einem Personaldienstleistungskonzern gehört, weil das Thema Besetzung von Projektstellen ist halt einer der größten Pains auch, ne, den wir im deutschen Markt haben. Ne?
Und absolut.
Halt, ich will mal vermuten, auch gerade im gehobenen Mittelstand, nicht die kleinen Unternehmen, aber also gerade so diese halbe Milliarde bis 2 Milliarden plus minus, ne, haben da sicherlich ein riesengroßes Thema.
Absolut. Wobei man da dann aber auch wirklich sagen muss, also wir differenzieren dann schon von den klassischen Randstad-Dienstleistungen. Also wir machen jetzt kein Temp oder Perm-Staffing oder so ein Thema, sondern wir fokussieren uns schon auf die Dienstleistungsbereiche im Digitalbereich. Aber gerade für so Serviceangebote, wo ich wirklich schnell Fachkräfte für eine Skalierung oder Ähnliches brauche, ist das natürlich super hilfreich.
Klar, und Unternehmen möchten natürlich eigentlich auch am liebsten auch für ihre Kernthemen, wenn du wieder bei so einem digitalen Produkt bist, ne, das möchten sie natürlich gerne auch auslagern an externe Dienstleister, weil sie es auch müssen wegen dem Fachkräftemangel. Aber sie haben es aber auch ganz, ganz gerne auch innen, weil es auch zunehmend strategisch ist. Ne? Also damit schließt ja eigentlich eine ganz gute Lücke. Ne?
Ja, absolut.
Mhm. Finde ich spannend, ja. In welchen Regionen seid ihr eigentlich? Oder wo seid ihr eigentlich besonders stark? Weil du hast jetzt auch, hast du schon Indien schon angesprochen?
Genau,
Indien,
also man muss jetzt mal, genau, also wenn man so von oben drauf guckt, die Kernregionen sind eigentlich Europa, USA oder Nordamerika, muss man ehrlicherweise sagen, weil Kanada gehört auch dazu. Dann das Thema Australien und Indien. Mhm. Das sind jetzt mal so die vier wirklichen Kernbereiche. Wenn man aber jetzt nochmal tiefer reinguckt, dann sind es mittlerweile knapp 22 Länder, wo es die Randstad Digital gibt.
Okay.
Und warum gibt es dann auch so viele Länder, ist ganz einfach erklärbar. Das ist dieses Thema Lokalität und Lieferownership lokal im Land. Wenn ich das natürlich haben will, muss ich auch Personal im Land haben. Und deswegen, dadurch, dass wir natürlich auch verteilt irgendwo Geschäft machen wollen, sei es jetzt in Skandinavien, sei es jetzt irgendwie in Kanada oder Co., brauche ich dann natürlich auch Consultants, die dort sitzen.
Ihr macht, glaube ich, so roundabout 3 Milliarden Umsatz, ne?
Randstadt,
das waren, glaube ich, jetzt die Zahlen von 2022.
Genau, also 23 gibt es noch keine Zahlen, ja. Aber 22 hatten wir, also muss man auch zu sagen, ist natürlich addiert, weil wir haben noch nicht reported in der Struktur 22, hatten wir knapp 3 Milliarden Euro Umsatz. Wir sind momentan Pi mal Daumen 25.000 Mitarbeiter in 22 Ländern auf 4 Kontinenten. Dieses 25.000 Mitarbeiter ist aber natürlich auch, eigentlich ist es schon wieder eine Zahl von gestern, die wächst momentan massiv.
In welchen Regionen vor allem?
Man muss dazu sagen, wir hatten ja kein Offshore. Ich meine, Offshore ist momentan massiv am Wachsen, gerade der amerikanische Markt hat da ja auch viele Komponenten, wo sie Indien dann gerne im Liefermodell nutzen.
Philippinen wahrscheinlich auch so direkt.
Genau, Philippinen ist auch ein spannendes Thema. Um da mal eine Hausnummer zu nennen, also in Indien haben wir in den letzten 4 Monaten 1400 Mitarbeitende eingestellt. Und da sprechen wir von Größen, die kriegen selbst die Pure Indian Player teilweise momentan nicht hin.
Ja. Ja, ist eigentlich in diesem schon eigentlich gesättigten Bewerbermarkt, wenn man so will. Ja.
Ja.
Schon, ja, gut, ja.
Also ich finde es super spannend. Wie dort auch sowohl Arbeitskultur als auch Ähnliches ist und die Kollegen, die ich jetzt dort kennenlernen durfte, ein Großteil hat europäische Erfahrung, hat teilweise auch schon in Projekten in Deutschland gearbeitet, bringt aus meiner Sicht auch das richtige Mindset mit. Also ich meine, wir kennen viele, also jeder von uns kennt viele Offshore-Projekte. Es gibt gute, es gibt schlechte, aber
es gibt auch gute und schlechte Onshore-Projekte.
Genau, absolut. ich glaube, aber am Ende des Tages, so gerade diese Kombi aus Lokalität, Skalierung über Offshore ist unglaublich spannend und bringt auch länderübergreifend diesen kulturellen Wandel enorm nach vorne.
Gab es eigentlich schon Kundenfeedback? Ich meine, wir haben jetzt heute ist der 26. September. Ihr habt jetzt, seit 3,5 Wochen im Grunde jetzt live, ne, mit eurem Rebranding. Wäre auch nochmal spannend, ne? Also für euch, oder für euch glaube ich auch nochmal interessant.
Genau, also das erste Kundenfeedback ist häufig, einfach weil die Education-Phase nicht durch ist, beziehungsweise wir haben natürlich den Markt auch nicht in 26 Tagen durchdrungen. Muss man ehrlicherweise sagen, ist häufig, macht ihr jetzt Zeitarbeit für IT-Mitarbeiter, weil Randstad hat natürlich erstmal diese Verbindung. Aber wenn man das dann aufklärt, mit den Personen länger spricht, dann ist es häufig so, aha, interessant, bringt uns Benefits, die wir vielleicht auch in den nächsten Monaten gut brauchen können. Und man muss auch ehrlicherweise gestehen, auch sowohl von Advisern wie ISG als auch von euch, ich glaube, da ist schon die Wahrnehmung, dass das ein Modell ist, was anders, neu ist und tatsächlich auch einen frischen Wind in den Markt bringen kann.
Absolut, ja. Und das, weil man natürlich jetzt auch dann sicherlich auch schauen muss, wie ihr euch tatsächlich auch jetzt im deutschen Markt auch jetzt in den Themen Consulting, also Business Consulting, Experience Consulting, du hast es vorhin ja auch angesprochen, sind ja auch wichtige Themen. Data spielt natürlich bei allen Themen, auch wenn wir über Experience reden oder auch über IoT reden, dann natürlich eine wichtige Querschnittsfunktion, da wird es natürlich auch sehr stark darauf ankommen, wie könnt ihr im Grunde auch die lokale Expertise sukzessive steigen, wobei ich mal davon ausgehen würde, wahrscheinlich wächst ihr stärker Neon Offshore als im deutschen Markt, oder?
Ja, das ist richtig. Also wir haben jetzt rein am Personal, wir haben in den letzten 4 Monaten jetzt keine 1400 Leute in Deutschland eingestellt, das muss man ehrlicherweise zugeben.
Die gibt's auch nicht.
Aber was momentan massiv läuft, ist unterschiedliche Upskilling-Programme, getrieben über ganz Europa. Natürlich ein Fokus auf Personal-Hiring, also auch nochmal starke Leute hinzugewinnen, die uns im Markt helfen und auch den Markt nach vorne treiben wollen. Also das, was wir im Endeffekt gerade suchen, oder das, was man hier gerade schaffen kann, ist schon eine einzigartige Opportunity.
Das wollte ich gerade sagen, also oder auch nochmal, also Stichwort suchen. Wen sucht ihr eigentlich jetzt speziell für den deutschen Markt?
Ja, für den deutschen Markt suchen wir Leute, die was bewegen wollen. Also ich glaube, Skill, klar, alles, was im Digitalbereich unterwegs ist. Ich kann jetzt wenig anfangen mit jemandem, der Blitzableiter baut, da bin ich auch so transparent. Aber ich glaube, das, was uns wirklich wichtig ist und das, worauf wir uns fokussieren, ist, die Zukunft von morgen gestalten wollen. Und das im Digitalbereich, weil dafür treten wir an, dafür haben wir den Slogan, dafür versuchen wir gerade in den Markt reinzuschreien. Und wie gesagt, einzigartige Opportunity. Also ich persönlich habe es noch nie miterleben dürfen, dass sich ein Konzern so gedreht hat und auch, man muss ja ehrlicherweise sagen, was komplett Neues probiert, weil Randstad hat vorher niemand mit IT-Dienstleistungen in Verbindung gebracht. Von daher glaube ich, ist das was sehr, sehr Spannendes hier neu zu kreieren.
Und wie so das, sagen wir auch mal über das Kundenfeedback gesprochen, ne? Du schmunzelst, du weißt vielleicht, welche unverbreitete Frage kommt. Wie ist denn so das interne Feedback? Also ich denke mal, die ehrliche Antwort wird wahrscheinlich sein, auch gemischt, ne?
Oder genau. Sehr transparent. Ich meine, am Ende des Tages ist eine Transformation von dem Unternehmen immer mit gemischtem Feedback verbunden, weil gewisse alte oder gewisse Traditionen werden vielleicht irgendwie verworfen. Es gibt was Neues. Ich glaube, nichtsdestotrotz muss man schon sagen, ein Großteil der Menschen, die hier arbeiten, wollen auch coole neue Projekte machen, innovative Themen treiben. Von daher ist das, glaube ich, für uns alle hier eher eine Chance. Jetzt gilt es halt in den nächsten, ich sage jetzt mal 6 bis 12 Monaten, wirklich auch zu beweisen, dass wir das können. Sowohl für uns alle hier, damit wir uns selbst auf die Schulter klopfen können, als auch für den Markt und für unsere Kunden.
Ja, ich glaube für den Markt, wenn jetzt mal ohne Augenzwinkern, ne? Also man hat es ja, wir haben ja gerade drüber gesprochen, also natürlich ist das Wettbewerbsumfeld sehr kompetitiv. Gar keine Frage. Investieren Unternehmen in den nächsten Jahren in digitale Transformation? Ja, das werden sie. Also vor allem in die Themen, die du angesprochen hast. Datenmanagement, Experience, Brand Experience, Customer Journeys, also diese ganze Konnektivität auch der unterschiedlichen Kanäle. IoT wird auch zusammen mit Künstlicher Intelligenz und Generative AI eine massive Rolle spielen.
Ja.
Und gleichzeitig fehlen natürlich massiv Fachkräfte. So, und dieses Thema der Projektbesetzung und des Staffings hat natürlich einen großen Teil eures Wettbewerbes oder eurer Marktbegleiter. Und ich glaube auch, dass es sicherlich, dass es, ich finde es ein spannendes Konzept, quasi eine Digitalberatung oder ein digitalen Umsetzungspartner im Grunde eigentlich aus einem Personaldienstleistungskonzern heraus zu gründen. Also das ist, ich bin auch gespannt, wie eure Entwicklung da auch in den nächsten Jahren vorangeht. Ich finde es auch spannend, das zu beobachten und wünsche euch dabei auch wirklich viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Sie möchten keine Folge von Lündog Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.